Ich weiß, die Spannung steigt, was das Ding da ist. Ich verrate es euch gleich. Schön, dass ihr da seid. Einen schönen guten Morgen. Wir sind ja in einer Serie über die Herrlichkeit Gottes. Und ein Aspekt, den wir besprochen haben, ist wahrscheinlich heute so ein Abschluss, ist, dass wirklich in der Herrlichkeit Gottes Dinge einfach passieren, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Und ich möchte euch wirklich nochmal ermutigen, wenn ihr vorhin im Lobpreis, wenn ihr die Kraft Gottes gespürt habt, wenn ihr irgendeine Not habt, irgendwas, was ihr testen könnt, macht es zu Hause. Irgendwie der Herr hat gehandelt und einzelne Leute wirklich berührt. Das Thema ist ein ganz anderes, aber jetzt muss ich doch nochmal kurz fragen. Mein rechter Ellenbogen, während ich hier stehe, der brennt. Hat irgendjemand Probleme am rechten Ellenbogen? Rechter Ellenbogen, hier, wenn du Schmerzen hast, wenn du das bist, zeig mir das mal ganz, ganz kurz. Der brennt ganz doll und mein Ellenbogen hat keine Probleme. Hat irgendjemand Probleme am rechten Ellenbogen? Hast du? Also am Ellenbogen, ja, am rechten. Dann bewegt das mal ganz kurz. Das sollte eigentlich, wenn es so brennt, dann verschwindet es in der Regel unmittelbar. Nochmal? Drück mal richtig. Tut's weh? Also normalerweise tut's weh. Und jetzt tut's gar nicht weh? Ja, Amen. Also wirklich einfach nochmal zu euch Ermutigung, es ist kinderleicht beim Herrn Heilung zu empfangen. Amen. Lass uns jedes Mal einen Applaus geben, der so präzise ist. Wirklich. Und erwartet es, dass das auch nicht mehr zurückkehrt. So macht es der Herr. Der spricht einfach. Man denkt, er hat wirklich, es gibt so gewichtige Dinge. Und der Herr sagt, der Ellenbogen, der rechte, ist auch wirklich wichtig in seinen Augen. Amen. Wie viel wichtiger Sachen, die vielleicht auf deinem Herzen brennen. Herr, ich bete, dass du den Gottesdienst heute nutzt, um diese Wahrheit tief in unser Herz zu schreiben, wie gut, wie liebevoll und wie gütig du bist. Und Herr, wir lösen deinen Segen. Wir danken dir, dass dein Wort läuft und dass dein Wort Frucht bringt, dass es Beute macht und dass es ausführt, zu was es ausgesandt ist. Wir sagen, nichts kann sich dir und deinem Geist in Wege stellen, sondern Herr, wir sagen, es sind gebahnte Wege da, um zu empfangen, jeder einzelne von uns. Wir sagen, dein guter Ratschluss soll geschehen, Herr, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Ich habe euch den Thron Gottes mitgebracht, wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt, aus unserem Haus unten, keine Ahnung, wie alt das Ding ist. Ich habe mich gefragt, ob das legal ist, vor dem Herrn dieses Ding mitzunehmen, aber da ist mir eingefallen, dass der Papst ja auch nicht in den apostolischen Palast gezogen ist, sondern im Gästehaus wohnen geblieben ist. Dann dachte ich, da ist der Herr bestimmt auch einverstanden, wenn ich das symbolisch als seinen Thron nehme. Wir haben die letzte Woche darüber gesprochen, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr da wart, wenn nicht, vielleicht habt ihr es euch angehört. Wir haben über die Stiftshütte gesprochen damals, wie irre kompliziert es war, in Gottes Gegenwart zu kommen und wie in Jesus es kinderleicht geworden ist, weil es wirklich der Herzschlag Gottes ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Amen. Und ich möchte euch da einfach nochmal reinnehmen, von Herz zu Herz. Es ist Gottes Ziel, dass du, also wenn Gott auf seinem Thron sitzt, und ich nehme euch nochmal kurz mit rein, letzte Woche, wir haben uns angeschaut, die Stiftshütte war aufgebaut, es gab den Vorhof, wo ein Brandopferaltar war, wo sie opfern mussten, 2 Lämmer morgens und abends und noch verschiedene andere Sachen, immer opfern mussten, Blut musste fließen zur Vergebung, dann sind sie weitergegangen, dann gab es da ein Waschbecken, da musste man sich richtig die Füße waschen, die Hände waschen, also man musste zig Dinge tun, überhaupt in die Nähe Gottes zu kommen. Die Nähe Gottes war symbolisiert durch die Bundeslade, das war so ein Kasten, den ihr gesehen habt, und der war hinter einem Vorhang im Allerheiligsten. Also es gab diesen Ort hinter einem ganz dicken Vorhang und da war die Bundeslade, das ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes und das haben die Menschen, danach haben sie sich gesehen, das ist, worum wir leben. Wir leben nicht für eine Institution, wir leben, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Amen? Ihr dürft gerne Amen sagen, das heißt nämlich, so ist es und so ist es auch. Und Gott wollte immer mit Menschen Gemeinschaft haben. Das ist der Herzschlag von Eden. Gott, als es kühl wird am Abend, läuft er durch den Garten, hat Gemeinschaft mit Adam, mit Eva. Wenn ihr ins letzte Buch der Bibel geht, ins Buch der Offenbarung, sehen wir das gleiche Bild. Jesus kehrt zurück auf die Erde, wird er ganz real und er wird wohnen unter den Menschen. Das ist sein Herz. Gott möchte mit Menschen Gemeinschaft haben. Nicht nur damals, nicht nur eines Tages, sondern jetzt und hier. Und damals hat er dargelegt im Alten Testament, er hat seinen Herzschlag gezeigt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben, aber er hat betont diese Herausforderung, diese Diskrepanz, dass Gott heilig, ausgesondert, vollkommen ist und der Mensch ist sündhaft und getrennt von Gott. Und wir haben uns angeschaut, wie irre kompliziert es war, überhaupt in die Nähe von Gottes Gegenwart zu kommen. Und denkt nicht in Fakten, denkt in Emotionen. Gottes Gegenwart ist nah bei Gott zu sein, bei der besten Person, die es überhaupt gibt. Stell dir mal jemanden vor, den du richtig gern hast. Und die Frage ist, hey, Gott möchte, dass du nah bei ihm bist. dass du bei ihm sitzen kannst. Entweder auf der Couch mit den Füßen oben oder in seinem Arm, was auch immer du brauchst. Gott möchte dich nah bei sich haben. Und die Menschen kamen, wenn überhaupt nur nah, eigentlich kamen sie nicht in die Gegenwart Gottes, weil ins Allerheiligste durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr. Ich gebe euch nochmal das Bild. Und dem Typ, das war der Hohepriester, das war der höchste Priester im jüdischen Volk damals, dem mussten sie sogar ein Seil an Fuß binden, damit, wenn er ins Allerheiligste gegangen ist, er hatte auch kleine Glöckchen, jedes Mal, wenn er sich bewegt hat, wusste er, und man die Glöckchen hat klingen hören, oh, er lebt noch. Wenn man aber nicht wusste, ob er sich richtig gereinigt hatte, hat man ihm dieses Seil an den Fuß gebunden. Wenn man die Glöckchen nicht mehr gehört hat, hat man vermutet, dass er wahrscheinlich tot umgefallen ist und nicht so rein war, wie er hätte sein sollen. Und weil kein anderer reingehen konnte, hat man ihn dann am Seil wieder rausgezogen. Irre kompliziert, aber Gott hat gesagt, ich will, dass ihr zu mir kommt. Und wir haben uns angeschaut, dass Jesus den Weg bereitet hat. Jesus ist das Opfer des Lamm geworden, hat sein Blut vergossen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie er mit Jesus, mit Petrus spricht, dass er sagt, hey, wenn ihr rein seid, weil ihr an meinen Sohn glaubt, dann habt ihr Zugang, dann müsst ihr euch nicht mehr waschen. Es geht, das Bild damals ist, dass er ihm die Füße wäscht und sagt, du musst nur das abwaschen, was täglich dich verschmutzt, so der Staub des Alltages, die Dinge, die zwischen dir und mir stehen, das tägliche, wasch das ab. Und dadurch hast du durch Jesus Zugang zu Gott, zum Vater, in seine Gegenwart. Was mich daran berührt, ist es legal, aber ungenutzt, ist, dass ein Schuldbewusstsein uns abhalten kann, da reinzugehen. Ich möchte es ganz kurz beschreiben. Es ist heutzutage oft so, dass ja Länder, wir haben das mitbekommen beim arabischen Frühling und auch bei anderen Revolutionen, in Anführungszeichen, dass Länder aus zum Beispiel einem System, worunter sie 30, 40, 50 oder noch mehr Jahre gelebt haben, einfach eingerissen oder niedergeworfen wird. Dass zum Beispiel eine Diktatur aufhört oder dass eine Monarchie verändert wird und plötzlich kommt dieser Wandel zur Demokratie. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, es verändert sich etwas, es wird legal etwas verändert, aber die Menschen haben jahrzehntelang auf eine Art und Weise gelebt und sie können nicht einfach plötzlich neu denken. Also plötzlich dürfen sie eine eigene Meinung haben. Plötzlich dürfen sie Dinge gestalten. Plötzlich dürfen sie Dinge in die Hand nehmen. Plötzlich dürfen sie sogar anderer Meinung sein und auf die Straße gehen und ihre Meinung kundtun, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen. Und obwohl es legal möglich ist, kann es sein, dass du jahrzehntelang auf eine Art und Weise gelebt hast und du nicht von heute auf morgen Gebrauch machen kannst von dieser Freiheit. Das Gleiche, wenn Leute unter Armut groß werden, immer mit Mangel, und plötzlich ist Geld da, in der Regel tun sie es entweder völlig verprassen in kürzester Zeit, sagt auch das Buch der Sprüche, weil sie gar nicht wissen, wie sie jetzt mit der Fülle umgehen, und dann denken sie, 3 iPhones, 5 Autos und 4 Kreuzfahrten, oder sie wissen gar nicht, dass da jetzt eine Fülle da ist, dass sie wirklich sich auch das mal leisten können, sondern sie denken immer noch unter diesem Armutsgeist oder unter dieser Gesinnung von Mangel, es reicht eh nicht und es ist eh nicht genug da. Das heißt, Dinge können legal in Position sein, aber sie sind ungenutzt und sie bleiben ungenutzt in unserem Leben. Und das Gleiche gilt mit Gott. Gott hat wirklich einen Weg gebahnt in seine Gegenwart. Und was mich so bewegt, und ich spreche zu eurem Herz, nicht zu eurem Verstand. Ich spreche nicht zu etwas, wo ich sage, ja, das weiß ich, sondern ich möchte, dass du weißt, warum du vielleicht dienstagmorgens dich nicht hier geborgen fühlst, ich setze mich mal drauf, ich hoffe, es kracht nicht ein, auf dem Schoß des Vaters. Warum du dich nicht geborgen fühlst in der Gegenwart Gottes, Mittwoch früh, Donnerstag früh. Es geht mir nicht um Wahrheiten, um theoretische Wahrheiten, sondern um Emotionen in deinem Herzen. Weißt du, was dich abhält, in der Gegenwart Gottes zu sein, obwohl der Weg gebahnt ist? Es gibt einen Weg, der Weg ist da. Und der Heilige Geist, ein guter Helfer, sagt uns in Hebräer 9 folgendes. Der Autor des Hebräerbriefs, ich denke, es ist Paulus, aber wir wissen es nicht, sagt er, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nämlich neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Meine Güte, ist das kompliziert. Was er sagen will ist, es gibt einen Weg, aber der ist nicht geoffenbart. Und jetzt hör zu, solange in deinem Herzen, in deinem Denken das vordere Zelt noch Bestand hat. Solange du in Waschungen, Opfern, Gewissen dich schlecht fühlst, hast du nicht wirklich Zugang in die Gegenwart Gottes. Weil du dich immer irgendwie doch in Frage gestellt fühlst, dir nicht klar bist, wie Gott um dich fühlt und denkst, naja, das passt noch nicht und das passt noch nicht. Und Paulus ringt darum, oder der Autor des Hebräerbriefs meinetwegen, er ringt darum, dass er sagt, hey, wenn das Zelt Bestand hat, dann gibt es da einen Weg, aber du profitierst nicht davon. Und er ringt darum, dass wir das ablegen, ein schlechtes Gewissen, was uns von Gott trennt. Er geht weiter und schreibt in Hebräer 9,13, denn wenn das Blut damals von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr, also was sagt er? Er sagt, hey, damals gab es Blut von Böcken, dieses Blut hat das Fleisch schon gereinigt. Das hat damals schon Auswirkungen gehabt. Und dann sagt er, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Jesus möchte wirklich, dass du weißt, du bist wirklich mit ihm im Reinen. Ich wollte eigentlich noch einen Wäschebeutel mitnehmen heute Morgen und hier so schmutzige Wäsche auftürmen. Weil es mir wichtig ist, dass euer Herz das Bild versteht. Wir haben dieses Gefühl, dass wir uns anschauen. Manchmal ist es nur subtil. Vielleicht weißt du, doch, Gott liebt mich. Ich bin gerettet. Ich werde bei ihm landen. Es geht mir um dieses dumpfe Gefühl. Bist du dir sicher ganz geborgen in Gott? Weißt du, dass er wirklich, dass nichts zwischen dir und ihm steht? Und ich weiß manchmal, dass es mir vorkommt wie so ein Bergwäsche, den ich dann sehe, der schmutzig ist und denke, irgendwie das Ding muss ich noch waschen. Irgendwie das muss ich noch klären. Ich weiß schon, dass Gott mich liebt. Ich weiß es wirklich. Aber ich habe doch das Gefühl, das muss ich noch klären. Wenn das abgewaschen ist, dann kann ich zu Gott kommen. Er sagt, das ist dieses Gefühl, das vordere Zelt hat immer noch Bestand. Du bist immer noch am Waschen, am Opfern, am Versuchen, Gewissen zu reinigen. Und damit sagt er, ist der Weg ins Allerheiligste dort, wo die Gegenwart Gottes ist, für dich nicht gebahnt. Aber er sagt, hey, das Blut hat damals schon etwas gereinigt von Böcken und von Stieren. Wie viel mehr hat das Blut von Jesus dich wirklich reingewaschen und dein Gewissen reingewaschen? Und ganz viele von uns, wir haben noch kein reines Gewissen. Das ist meine schwäbische Vergangenheit. Wir haben noch kein reines Gewissen. Und zwar gibt es ein reines Gewissen über, dass du jetzt gerade, es ist nicht nur, dass man schlechtes Gewissen hat, weil man merkt, oh ja, ich habe jetzt Mist gebaut, sondern es gibt dieses grundschlechte Gewissen, was ganz viele haben gegenüber Gott. Dass sie irgendwie schon wissen, Gott mag sie, aber doch haben sie das Gefühl, aber es ist nicht ganz vertraut, man kann sich nicht ganz sicher sein. Und der Heilige Geist möchte wirklich ganz in der Tiefe eurer Person heute euer Gewissen reinigen und reinwaschen und was abwaschen, euch eine Sicherheit geben, dass ihr wirklich mit Gott versöhnt seid und dass wirklich alles gut ist mit euch. Und das Bild ist, ich habe euch das letzte Woche schon beschrieben, wir fangen nicht an, Wäsche zu nehmen und zu waschen, um dann zu Gott zu kommen, sondern du hast einen Zugang, genau wie du bist, wirklich freien Zugang in die Gegenwart Gottes. Und von hier aus schaust du dir dann an, was hier an Wäsche liegt und wäscht es gebildlich gesprochen mit dem Herrn gemeinsam. So ein besserer, größerer Thron wäre mir besser gewesen, um das darzulegen, aber den gab es nicht und ich hätte nicht ins Auto bekommen. Aber das Ziel ist wirklich, dass du in die Gegenwart Gottes kommst und dass du mit Gott die Dinge betrachtest, die vielleicht im Argen liegen. Ich möchte, dass ihr das wisst, dass die Dinge in deinem Leben nicht geklärt sind, die Sünden, mit denen du kämpfst, die Haltungen, die in dir sind, Neid, Eifersucht, Zorn, Abhängigkeiten, Triebe, über die du nicht Herr bist oder nicht Frau bist, dass du die nicht ablegst, bevor du zu Gott kommst, sondern du kommst zu Gott und Gott mit dir gemeinsam verändert dein Herz. Du klärst nicht deine Sucht, deine Spielsucht, deine Alkoholsucht, deine Kaufsucht, deine Sucht zu lästern und schlecht zu reden, bevor du zu Gott kommst, sondern der Weg ist gebahnt durch das Lamm. Und wenn du bei ihm bist, verändert er dein Herz aus Gemeinschaft, damit dieser Haufen weg ist, damit es rein und weiß ist, nicht umgekehrt. Und obwohl wir das alle bejahen in der Theorie, leben wir gefühlt doch so anders. Der Heilige Geist offenbart, solange in deinen Emotionen das vordere Zelt Bestand hat, hast du keinen Zugang. Da fehlt dir was. Der Herr sagt, das vordere Zelt ist abgeschafft. Ich habe einen Weg gebahnt in meine Gegenwart und von dort aus kannst du die Dinge und klären sich die Dinge, die bei dir im Argen liegen. Als Paulus, ich sage jetzt einfach Paulus, und ihr wisst, Klammer auf, der Autor des Hebräerbriefs. Aber Paulus ist einfach kürzer. Wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Das ist die Frage, weswegen ich das immer sage, falls du das nicht weißt, was kein Problem ist. Also Paulus, Klammer auf, der Autor des Hebräerbriefs, Klammer zu, schreibt, nachdem er sagt, hey, der Weg ist gebahnt, das Opfer von Jesus, der seinen ewigen Geist dargebracht hat, der wird doch unser Gewissen reinigen. Dann sagt er im nächsten Vers, daher nun Brüdern und Schwestern, durch das Blut von Jesus Freimütigkeit haben. Hey, Freimütigkeit, verstehst richtig, ist so ein Bild von Lässigkeit. Fühlst du dich wirklich lässig, in die Gegenwart Gottes einzugehen? Ich will, man denkt manchmal, es würde Gott mehr ärgern. Ich bin aber auch wirklich so schlecht und vergib mir meine Schuld. Und es gibt Schuld, ja. Und es gibt Augenblicke, wo wir vor Gott stehen und sagen, Herr, verzeih mir, verändere mein Herz, mach alles neu in mir. Aber es ehrt Gott viel mehr, wenn du sagst, ich kann zu dir kommen, nicht aufgrund von meiner Gerechtigkeit. Aber ich habe wirklich Zugang, weil Jesus wirklich den vollen Preis bezahlt hat. Ich bin wirklich im Reinen mit Gott. Amen. Nimm mal das Bild, wenn du bei der Bank Schulden hattest. Ich hatte mal auf meinem Kontostand ein Defizit und dann hatte ich irgendwie so ein Gespräch mit dem Bankberater und dann saß ich da mal so da und dann war klar, ich habe irgendeine Karte bestellen müssen. Und ja, dann gucken wir uns mal ihr Konto an. Da dachte ich so, nee, ey, das will ich jetzt gar nicht. Dieses Gefühl, ich habe ja Schulden und das ist ja irgendwie auch, wenn ihr hier wart, wir haben letztes Jahr über Schulden gesprochen, ja. Wenn du dich da schlecht fühlst, hey, das würde jetzt das Thema sprengen. Gott will jede Scham da wegnehmen. Gott will Schulden ausmerzen und alles neu machen. Amen. Fühl dich nicht schlecht, das soll dich nicht beschämen, wenn du Schulden hast. Ich habe mich damals einfach schlecht gefühlt vor diesem Bankberater. Und jetzt stell dir mal vor, jemand würde für mich all das begleichen, würde die, keine Ahnung, 2.500 Euro einfach ausgleichen oder noch 4.000 bezahlen, dass noch 1.500 drauf sind. Und du würdest jedes Mal wieder vor dem Bankberater so sitzen mit diesem Gefühl, ich hoffe, dass da alles auch in Ordnung ist. Dann würde ich dir einmal sagen, du, ich habe 4.000 überwiesen, ist alles in Ordnung. Ich habe nicht nur die Schuld bezahlt, da sind jetzt 1.500 plus drauf. Du kannst wirklich mit gutem Gewissen zu diesem Bankberater gehen. Und sagst, yo, alles klar. Und dann sitzt du aber wieder bei ihm und denkst so, ich hoffe, es ist wirklich alles okay. Hey, es ist wirklich alles okay. Amen. Das Blut von Jesus, der seinen ewigen Geist hingegeben hat, hat dich vollkommen ein für alle Mal geheiligt, sagt der Hebräerbrief. Es ist wirklich alles okay mit dir. Und check bitte dein Innerstes. Es ist nicht, jupp, weiß ich, abgehakt. Weißt du das? Spürst du das? Kannst du mit Freimütigkeit zu deinem Bankberater gehen und dich hinsetzen und sagen, ey, ich habe 1.500 auf dem Konto. Nicht, weil ich so gut gespart habe, weil ich so ein guter Schwabe bin. Die können es nämlich sehr gut. Gestern mit unserem Nachbarn gesprochen. Die Schwaben ist ja ein ganz fleißiges Völkchen. Und bei uns, wir haben so ein Haus mit vielen, vielen Bäumen und da gibt es viele, viele Blätter im Herbst und diese vielen, vielen Blätter liegen überall herum. Und dann haben wir die natürlich auch weggefegt und so weiter. Und jetzt ist ja Winter, aber als Herbst war. Aber als ich dann unten war, am Bodensee, bei der Familie meiner Frau, da sind wir durch die Straßen gelaufen, da liegt nicht ein Blatt rum, sage ich euch. Nicht ein Blatt. Die Schwaben haben eine Kehrwoche. Und dann war da so eine abends, war bestimmt 19.30 Uhr, das war so ein Mütterchen von 70, 75 Jahren. Und da waren 5 Blätter von ihrem Haus. Und dann fegt sie das so weg. Und dann kommt so ein Nachbar vorbei und sagt ihm was. Und sagt sie, ja, es muss ja auch sauber sein, gell? Merkst du, so sind die Schwaben. Die machen sauber, die haben eine Kehrwoche und die sind auch Sparfüchse. Und manchmal fühlst du dich nicht wie ein Schwabe im geistlichen Kontext. Du hast das Gefühl, irgendwie das Konto stimmt nicht, du bist nicht so ein Fleißiger und wo alles rund ist, sondern, ich würde nicht sagen, eher so ein Berliner, das wäre mir ferne. Ich bin auch kein Schwabe, ich komme nur von da. Also ich bin kein Schwabe von Geburt her, sondern da nur groß geworden. Aber wir fühlen uns manchmal so, als ob es doch nicht ganz im Reinen ist. Und Gott möchte, dass du dich wirklich im Reinen fühlst. Nicht aufgrund deiner Werke, nicht aufgrund deiner Geistlichkeit. Es ehrt Gott nicht, wenn du an guten Tagen dich ihm näher fühlst. Wirklich, es ehrt Gott nicht. Weil damit sagst du unbewusst, na, heute habe ich mehr Recht, Gott nahe zu kommen. Weil es gut läuft. Das stimmt nicht. Dann ist die Nähe Gottes abhängig von dir. Von deiner Geistlichkeit, von deiner Fehlerlosigkeit, von deiner Vollkommenheit. Das stimmt nicht. Die Nähe Gottes ist dir gewährt, weil Jesus und Jesus allein den ganzen Preis bezahlt hat. Weil er dich mit seinem Opfer, mit seiner Tat für immer erlöst und erkauft hat. Amen. Check mal deinen Alltag. Schau bitte Montag, Dienstag, Mittwoch, guck mal an den Tagen, wo du dich Gott ferner fühlst, warum. Und wenn du merkst, naja, weil ich gestern dieses und jenes getan habe oder dieses und jenes in meinem Kopf ist oder da nicht rauskomme, dann kannst du das Ding ab jetzt canceln. Sagst du, ich habe völlig freien Zutritt. Ich reiß das vordere Zelt ab. Ich habe Zutritt in die Gegenwart Gottes. Ich möchte das sagen. Gerade Leute unter euch, hier sind manche, ihr schämt euch für eure Sucht, für eure Abhängigkeit, für euren Kampf, für das, was in euch drin ist. Ihr schämt euch, vor Gott zu kommen. Und Gott sagt euch, Jesus sagt, als er auf Erden war, ich bin niemals gekommen für die Gerechten und für die Vollkommenen und für die Gesunden, die es nämlich gar nicht gibt. Das ist die Klammer auf. Wer sich denkt, naja, oh schade, dann ist er nicht für mich gekommen. Da ist der Denkfehler, du bist nicht gerecht, vollkommen und gesund. Sondern er ist gekommen für die Sünder, für die Unvollkommenen und für die Kranken. Und zwar krank an Leib, Seele und Geist, in Anführungszeichen. Für gebrochene Herzen, für Menschen, die kaputt sind, für Menschen, die kämpfen. Es ist seine Ehre, dir zu helfen. Es ist ein Privileg, dich an der Hand zu nehmen. Es ist seine Freude, dich aus Finsternis herauszuführen. Er sucht nicht starke Leute, mit denen er was reisen kann. Er sucht zerbrochene Herzen. Gott wohnt im Hohen und im Heiligen und bei dem, der zerbrochenen Herzens ist. Die nimmt er an der Hand und führt sie in die Weite. Und alles, wo du das Gefühl hast, ja, aber ich müsste und da ist Scham, der Herr möchte das abwaschen heute. Nicht in Worten, in Kraft. Der Heilige Geist nimmt das Werk und sagt, ich möchte, dass du ein neues Lebensgefühl hast, ein gereinigtes Gewissen. Mein Sohn ist für dich gestorben. Du hast Zugang zu mir in meine Gegenwart. Amen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Skript angucken. Da sind noch viel mehr Bibelstellen dazu. Aber der neue Bund ist wahrlich der bessere Bund. Ich lese euch ein, zwei Bibelstellen dazu vor, wenn man denkt, ja, aber ist es nicht so im Alten Testament? Jawohl. Und der neue Bund ist der bessere Bund. Der alte Bund war nicht vollkommen. Er hat etwas gezeigt von Heiligkeit, aber es konnte auf diesem Weg nie erreicht werden. Es wird den Rahmen sprengen zu erklären, warum Gott es dann so getan hat. Aber Gott hat einen besseren Bund etabliert. Hebräer 7. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung gebracht, aber er hat eingeführt eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Ey, du hast einen besseren Weg. Du hast einen Weg, Gott zu nahen. Es ist ein besserer Bund, es ist ein anderer Bund. Du kannst dich denken, ja, aber wie meint ihr das dann im Alten Testament? Wie ist dann das gemeint? Dieses Gottesbild, das Gottesbild, was uns kommuniziert wird, ist ein alttestamentliches Gottesbild, ganz, ganz oft. Wir verwechseln die Dinge. Aber Gott hat in seinem Sohn am Ende der Tage zu uns gesprochen, Hebräer 1. Er ist der perfekte Abdruck seines Wesens, wer er ist. Römer 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, Jesus, wie er auch Mittler, also er ist der Vermittler eines besseren Bundes, ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund, also dieser Bund, der erste Bund ist, waschen, Blut, räuchern, ablegen, klingeln, Bänder zum Rausziehen. Wenn dieser erste Bund vollkommen, denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Dieser erste Bund war nicht vollkommen. Es gibt einen neuen Bund, einen besseren Bund, eine bessere Hoffnung, nämlich dass du umsonst aus Gnade Gott total nahe kommen kannst, ohne Wenn und Aber. Der Rahmen ist, Gott möchte mit seiner Herrlichkeit mächtig in unserer Mitte wohnen. Völlig unverdient. Als ich die Predigt vorbereitet hat, hat mir ein Freund geschrieben, hey, ich wünsche dir so zum Abschluss, dass dann so die Wolke von Gottes Herrlichkeit kommt. Und dann war mein erster Gedanke, oh ja, ich hoffe, dass ich alles gut so zusammengefasst habe. Denkfehler. Gott kommt nicht, weil ich alles gut zusammengefasst habe. Gott will sich nicht lagern in unserer Mitte, gewaltig und herrlich, weil wir es richtig gemacht haben. Sondern weil Gott einen vortrefflicheren, herrlicheren Bund gestiftet hat. Amen. Römer 8, Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, es ist dem Gesetz nicht möglich, es ist durch Waschungen und Opfer nicht möglich, diese Intimität herzustellen. Es reinigt das Fleisch, aber niemals das Gewissen. Er sagt, es sind einfach nur Waschungen, die den, der das Opfer darbringt, doch nie reinmachen können im Gewissen. Du kannst so viel waschen und opfern, symbolisch gesprochen auch, das kannst du auch im Neuen Testament, wie du willst, es wird dich nie geborgen machen bei Gott. Denn das, was dem Gesetz unmöglich war, und versuch's bitte nicht neutestamentlich im Gesetz zu machen, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Jesus hat den Weg gebahnt. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut, sagt Römer 7, aber es konnte nicht vollbringen, was Gott eigentlich wollte. Was wollte Gott? Gemeinschaft mit dir. Amen. Du musst Bibelschüler sein. Amen. Gott sucht deine Gegenwart. Gott sucht deine Gemeinschaft. Und der Weg ist frei für dich. Wir ändern nichts. Wir waschen nicht unsere Klamotten, um einzugehen. Sondern wir gehen ein in seine Gegenwart, damit sich die Dinge in unserem Leben ändern. Ich sage das nochmal. Klär bitte nicht deine Sucht, damit du zu Gott kommen kannst. Komm bitte zu Gott, damit sich deine Sucht klärt. Versuch nicht deinen Zorn, deinen Neid, deinen Jähzorn, deine Eifersucht in den Griff zu bekommen, sondern komm zu Gott, der auf dich wartet, liebevoll, ohne kritischen Blick. Und seine Gemeinschaft ist die Kur für dein Herz. Er ist die Medizin für deine Seele, die du brauchst. Wenn du nicht kommst, dann kriegst du die Medizin nicht, die dich gesund macht. Du musst kommen, wie du bist, damit deine Seele gesund wird. Amen. Ich habe es in meinem Skript genannt, Schlechtes Gewissen floppt. Das war Punkt A. Punkt B und C sind weit kürzer. Punkt B ist, ein gutes Gewissen rockt, beziehungsweise was David schon wusste. David, der in der Bibel ein Mann nach Gottes Herzen ist, nicht weil er perfekt war, sondern weil er wusste, dass Gott gnädig ist. Und weil er wusste, dass er in seinem Versagen immer auf Gottes Gnade harren und vertrauen kann. Wer das weiß, wird nicht damit spielen. Wenn ich weiß, meine Frau vergibt mir einen Fehler, dann heißt es nicht nur, super, kann ich ja 10 weitere machen. Wenn ich weiß, dass sie mich liebt und auf mich eingeht und mir vergibt, dann begeistert das mein Herz, dass ich noch weniger sie enttäuschen oder verletzen möchte. Und so ist es auch bei Gott. Gottes Gnade ist wirklich jeden Tag neu. Das wusste David, das war kein Anlass zu sagen, ah, dann kann ich ja machen, was ich will, nichts dergleichen. Aber David wusste schon damals, Gott ist mir gnädig. Und er schreibt es auf in Psalm 32 und Paulus, diesmal wirklich im Römerbrief, greift es auf im Römer 4, Vers 4. Da greift er das Zitat von David auf und sagt es folgendermaßen. Hör bitte zu. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Ich möchte es nochmal sagen, wenn du zu Gott kommst und sagst, also ich habe heute 1, 2, 3, 4 gemacht, dann sagt Gott, und du hast 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nicht gemacht. Wer mit Werken kommt, dem wird es nach Schuldigkeit berechnet. Tragische Gleichung. Du willst die Gleichung. Kommst du mit Werken, dann wird es dir nach Schuldigkeit berechnet. Oder, Paulus sagt, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig, sagt David, die, deren Gesetzlosigkeit, also Sünde, vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glücklich der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Ey, du willst. Du willst, ob du büßt und wäschst und dich schlecht fühlst? Und mit Werken kommst du, sagst, ja, aber das alles habe ich ja gebracht. Und dann wird sie nach Schuldigkeit berechnet. Oder ob du sagst, nein, ich gehe zu Gott nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Gnade und ich vertraue dem, der meine Schuld vergeben hat. Der Schlüssel liegt in deiner Hand. Du baust das Zelt auf oder du reißt es nieder. David wusste das. Er wusste über die Tatsache Bescheid, dass Gott gnädig ist und konnte dadurch durch Offenbarung Gottes Herz berühren. Und ich möchte euch einfach zwei Sachen sagen, was er getan hat. Die Bundeslade, von der wir letzte Woche gesprochen haben, wo niemand hin konnte, hat David zur damaligen Zeit einfach geholt, genommen, ein Zelt für sie aufgerichtet, sie in die Mitte hingestellt, keiner durfte sie berühren, er war König, kein Hohepriester. Er nimmt diese Bundeslade, die ein Symbol für Gottes Gegenwart ist, also er nimmt diesen Thron, da wo Gott ist, schiebt ihn in die Mitte, packt ein Zelt drumherum, der Thron Gottes verliert seine Räder nicht, baut ein Zelt drumherum und sagt, ey, jeder, der möchte, kann in Gottes Gegenwart kommen und ihn anbeten. Völlig indiskutabel im Alten Testament. Wir sehen hier zwei ganz wichtige Wahrheiten. Du kannst im Neuen Testament einen legalen Weg haben und ihn nicht nutzen, weil du das Zelt nicht niederreißt. Und du konntest im Alten Testament einen Weg haben, der noch gar nicht legal begehbar war, aber weil du Offenbarung hast über Gottes Herz, das schon leben, was du eigentlich heute leben kannst. Ich sag's nochmal, du kannst im Neuen Testament einen legalen Weg in Gottes Gegenwart haben, aber ihn nicht nutzen, weil du keine Offenbarung hast und das vordere Zelt mit Waschungen aufrechterhältst. Oder du machst es wie David, der im Alten Testament wusste, es gibt diesen Weg gar nicht, aber wusste, Gott will Gemeinschaft und er vergibt meine Schuld. Also hole ich seine Gegenwart einfach in ein Zelt und jeder, der möchte, kann ihm nahen. Das ist glorreich. Amen. Wenn ihr die Bibel stellen wollt, ihr findet die alle im Skript. Komme ich zu meinem letzten Punkt. Wege in Gottes Gegenwart. Ein praktischer Ansatz zum Abschluss. Wahrscheinlich auch vorerst zu dem Kontext dieser Serie. Mein Herz für diese Serie war, und sie war nicht lang, einfach 3 Sessions, dass die Herrlichkeit Gottes sich mächtig in unserer Mitte lagert. Und etwas, was den Heiligen Geist anzieht, das muss man sich mal überlegen, ist, wenn Menschen auf seine Gnade, auf die Gnade von Jesus vertrauen. Das zieht ihn an. 2 Männer stehen im Tempel. Einer zählt auf, ich faste 2-mal die Woche. Ich verzehnte alles. Ich gebe den Armen, ich bete, ich wasche mich richtig. Dieses und jenes. Der andere steht im Tempel, traut sich nicht mal zu Gott hochzugucken, schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus, der die Szene beobachtet, sagt, er ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Dem, der Werke tut, wird es nach Schuldigkeit berechnet. Dem, der dem vertraut, der den Gottlosen rechtfertigt, wird Gnade zuteil. Und eine Gemeinde, die einfach Hunger hat nach Gott, die sagt, komm mit mir, komm. Komm, wir wollen in deiner Gegenwart sitzen, weil wir wissen, wenn wir als Gemeinde in deiner Gegenwart sitzen, das Rad möge halten, dann wird sich alles verändern. Guck mal, wenn wir als ganze Gemeinde uns in die Gegenwart Gottes setzen, aus Vertrauen, dass er uns gnädig ist, fängt Gott an, die ganze Wäsche zu waschen, bildlich gesprochen. Wenn wir uns versammeln sonntags mit dem Gefühl, oh, wir müssen noch waschen, ist alles noch gar nicht in Ordnung, es ist andersrum. Dann bauen wir auch als Gemeinde das vordere Zelt auf. Ich rede gerade jetzt praktisch, das gilt für deinen Alltag, aber es gilt auch für sonntags. Wie kommen wir sonntags zusammen? Mit einer Gesinnung von, boah, wir haben alle so einen Haufen, den wir klären müssen. Oder kommen wir als Gemeinde zusammen Sonntag früh und setzen uns in die Gegenwart Gottes, wo wir Zugang haben, fangen an, ihn anzubeten und können deswegen erleben, dass wir in seiner Gegenwart sind und alles, was uns herausfordert, sich klärt. Der Herr möchte dir das persönlich mitgeben und uns als Gemeinde. Lass uns eine Gemeinde sein, die Offenbarung hat über die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist. Amen. Das heißt ganz praktisch, wir schauen uns den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste nochmal an über 2-3 Minuten. Wenn wir zusammenkommen am Sonntag, wie gesagt, das kannst du auch für deine Zeit morgens machen. Das Bild vom Vorhof, vom Heiligtum, vom Allerheiligsten ist auch ein Bild für die Gegenwart Gottes, für die Intensität von Gottes Gegenwart. Und wenn wir in den Vorhof kommen, dann sagt Psalm 100, Vers 4, kommt in seinen Vorhof mit Jubel und mit Jauchzen und mit Lobgesang, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. So ein Gottesdienst wie heute ist so aufgebaut. Ihr habt es gesehen bei den ersten 2 Liedern. Wir jubeln, wir geben Gott die Ehre, wir preisen ihn. Das ist, wenn wir als Gemeinde sonntags in seine Vorhöfe einziehen. Wir jubeln ihn. Es ist oft dynamischer. Das sind jetzt, ist nicht schwarz-weiß, aber es ist gewaltiger. Es ist einfach lebendiger. Und wir kommen in seinen Vorhof und im Vorhof ist der Altar. Haltet ihr einfach vor Augen, sonntags früh, wenn wir gemeinsam anbeten. Gott, ich bin gerecht. Das Lamm ist geschlachtet worden. Wenn dir irgendwas vor Augen ist, was schiefgelaufen ist, dann wasch dich. Sag, Herr, ich bitte dich um Verzeihung einfach für den Streit, den wir heute Morgen hatten oder für das, was gestern Abend gelaufen ist. Hey, wasch mich. Geh an das Becken, bildlich gesprochen, im Vorhof und wasch dich. Kein großes Ding. Brauchst nicht suchen, ob die 15. Tante 3. Grades vielleicht mal okkult irgendwie beschäftigt war, ob du da noch was brechen müsstest. Brauchst du nicht. Wasch einfach ab, was heute auf dir liegt. Und dann treten wir ein als ganze Gemeinde vom Vorhof ins Heiligtum. Und im Heiligtum, sagt David, das Heiligtum, ich rede von der Anbetungszeit, ist eine Zeit, wo es oft dann etwas, wo es nicht mehr ganz so feiert Jesus, komm feiert ihn, wo wir über Gott singen, sondern wo wir anfangen zu ihm zu singen, zu ihm zu reden. Du bist heilig, du bist gut, du bist herrlich. Im Heiligtum, da ist der 7-armige Leuchter. Habe ich euch letzte Woche erklärt, ein Bild für den Heiligen Geist. Da fängt er an, der Heilige Geist zu sprechen, dich zu erinnern an Bilder. Der gibt dir Eindrücke. Da ist das Brot, die Schaubrote, ein Bild für Jesus, aber auch für das Wort Gottes. Da kommen dir Bibelverse, wo du merkst, was Gott dir zugesprochen hat. Hey, ich bin wirklich dein Hirte. Sorge dich nicht. Das, was am Anfang noch, man kommt, ist abgelenkt im Vorhof. Das sind diese Anbetungszeiten, wo du noch denkst, was denken, wer ist denn heute da? Was macht der links neben mir? Was esse ich heute Mittag? Das ist Vorhof. Heiligtum ist, du hast diese Dinge angefangen abzulegen und du bist wirklich eingenommen vom Herrn. Du fängst an, auf ihn zu blicken. Ist nicht mehr so wichtig, was links und rechts passiert. Ist nicht mehr so wichtig, ob die Band vielleicht auch mal einen Fehler macht. Machen sie ja gar nicht. Aber wenn sie einen machen würden, wird sie nicht so kümmern. Also wenn du merkst, boah, du bleibst immer hängen bei den Fehlern. Oh, der Rhythmus ist nicht ganz optimal. Oder oh, war der Ton ganz richtig? Dann bist du im Vorhof stecken geblieben. Herzliche Einladung, zügig voranzugehen ins Heiligtum. Und dort vom Herrn zu hören. David sagt, ich schaue nach deiner Herrlichkeit und nach deiner Gnade und nach deiner Macht im Heiligtum. Du fängst an, Gott zu sehen. Der Heilige Geist fängt an, zu dir zu sprechen. Du bekommst Bilder, du bekommst Eindrücke. Du erinnerst dich an, was Gott schon gesagt hat, prophetische Worte. Du fängst an, Gott anzubeten. Du erinnerst dich an Worte Gottes. Du spürst, wie was satt wird in dir. Dass wenn die Gegenwart anfängt, es wird dick um dich herum. Du merkst, da kommt ein Frieden. Der Frieden fängt an, sich zu lagern. Es ist dieses Lied von Reinhard May, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Es ist dieses Gefühl und alles andere wird nichtig und klein, wo das Leben, wo die Dinge, auch die Sorgen des Alltags in die richtige Priorität kommen. Wo du merkst, was groß war, ist plötzlich nichtig und klein. Du bist in der Gegenwart Gottes und merkst, Herr, wenn ich dich habe, hey, du bist gut, du kümmerst dich, du sorgst dich. David bzw. Asaf klagt damals, dass Menschen, die nicht mit Gott leben, dass es ihnen gut geht, dass sie reich sind und so weiter, dass sie irgendwie besser leben scheinbar als er, der mit Gott geht. Und dann sagt er, ich gehe ins Heiligtum und ich will ihr Ende bedenken. Sagt, ich will, dass meine Gedanken in die richtige Priorität kommen. Was macht das Leben aus, dass der jetzt einen fetten Benz hat und einen schicken neuen Garten und dreimal in Urlaub fährt und du nur einmal im Jahr oder vielleicht gar nicht oder dieses oder jenes merkst, nee, warte mal. Im Heiligtum kommt alles in die richtige Priorität. Die Dinge sortieren sich. Ich lade dich ein für dich zu Hause. Wenn du aufgewühlt bist, geh ins Heiligtum ein. Fang an, Gott zu danken, zu preisen. Das ist wirklich, man muss im Vorhof richtig manchmal arbeiten, ackern, Dinge aussprechen. Herr, du bist gut, ich vertraue dir, ich ehre dich, in Zungen beten. Aber dann kommt der Augenblick, wo dieser Shift kommt. Nehmt das bitte ganz kurz mit. Ich möchte, dass ihr das richtig ergreift für euer Leben. Geht ins Heiligtum ein, legt die Dinge ab, die euch müßig sind. Dass der Frieden kommt, dass die richtige Priorität kommt, dass ihr Jesus seht und dass seine Gegenwart sich anfängt zu lagern auf euch. Und dann merkt man richtig, wenn das Herz Frieden bekommt. Es ist ein Weg, ich möchte es nochmal sagen, im Vorhof ist es manchmal ein Ackern. Wenn man das nicht geübt ist, muss man richtig lernen, in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn man geübt ist, ist man das oft in Sekunden. Dass man sich auf Jesus ausrichtet und merkt, man ist schon in seiner Gegenwart. Das ist das Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass du eine halbe Stunde Vorhof machst immer, sondern das Ziel ist, dass du zügig im Heiligtum landest. Dass du ihn siehst und dann der Räucheraltar im Heiligtum. Dass du anfängst, Gott anzubeten, die Ehre zu geben, zurückzubeten, sagen, Herr, ich nicht mehr über Jesus singst, du bist, der Herr ist gut, der Herr, sondern hey, du bist treu, du bist verlässlich, dir gehört mein Leben, ich gehöre dir. Und dann treten wir ein, bildlich gesprochen, ins Allerheiligste, wo es kein natürliches Licht gab, wo nur der Herr ist. Das sind oft diese Umstände, wo das so dick wird, dass wir still werden und merken, er lagert auf uns und er Dinge in uns tut, wo die Herrlichkeit Gottes sich anfängt zu lagern in deinem Leben. Wir wissen oft dann gar nicht, was passiert, aber ich möchte dir sagen, dieser Ort im Allerheiligsten, wo du manchmal nur noch vor Gott stehen kannst und die Gegenwart Gottes spürst und den Frieden spürst und spürst, wie er auf dir ist, da macht Gott was. Ich denke mir immer, was machst du denn jetzt, Gott? Ich spüre gar nichts. Also was genau machst du? Ich würde sagen, Gott macht was. Vertrau ihm und lerne, in der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten auszuhalten. Heiligtum ist das Ziel, noch das größere Ziel ist, ins Allerheiligste einzugehen, eingehüllt sein von seiner Gegenwart, von seinem Frieden und lernen, das auszuhalten. Der Weg ist gebahnt, das war der erste Teil der Predigt. Der zweite Teil der Predigt ist, wie können wir gemeinsam, ganz praktisch, ins Allerheiligste eingehen. Jesus hat bezahlt, wasche dich, gib ihm die Ehre, danke ihm, jauchze, juble, geh eins in Heiligtum. Komm in seine Gegenwart, bleib vor ihm stehen, bete ihn an, spür, wie dein Herz Frieden bekommt. Auch jetzt, ich weiß nicht, ob du das spürst, es ist jetzt genauso, manche sitzen hier und denkst an den Braten, ich habe gestern auch leckeren Braten gemacht. Andere, ihr spürt die Gegenwart Gottes. Das ist so fantastisch und auch so krass, dass an einem Ort die Gegenwart Gottes lagern kann und man einfach im Vorhof festhängt und eher wieder zu Hause beim Braten ist, als ein Schritt kurz vorm Allerheiligsten. Und der Herr lädt dich ein, werd doch eine Person, das ist mir ganz wichtig. Man wurde aus dem Allerheiligsten rausgezogen am Seil, wenn man tot umgefallen ist, aber man wird in der Regel nicht am Seil ins Allerheiligste reingezogen. Da geht man selber ein. Durch Jauchzen, durch Jubeln, durch Gott die Ehre geben, durch sich auf ihn ausrichten und dann drinbleiben in der Gegenwart Gottes ins Allerheiligste. Lass uns aufstehen. Ich möchte, dass wir uns einen Augenblick Zeit nehmen. Es ist Punkt 12. Und dass wir dieses Lied, was jetzt kommt, dass wir es gemeinsam singen. Und ich bete, dass ihr es nicht förmlich oder höflich mitsingt, sondern geht einmal vor den Herrn, vor sein Angesicht. Kommt in seine Gegenwart. Vielleicht bist du gefühlt eh schon drin. Wunderbar, dann heb einfach die Hände und steh vor ihm. Vielleicht bist du im Heiligtum. Dann richte dich auf ihn und bete ihn an und sing ihm aus, was in deinem Herz ist. Vielleicht bist du im Vorhof und du musst ein Turbo einstellen und die 4 Minuten nutzen, um ins Allerheiligste zu kommen. Wenn es nicht klappt, ist er ja auch bei dir zu Hause. Aber lass uns diese Zeit nutzen, jetzt in Gottes Gegenwart zu gehen, gemeinsam. Lass uns mal die Augen schließen. Wir können gerne das Lied einfach nochmal starten. Lass es einfach nochmal laufen. Lass uns mal die Augen geschlossen haben vor Jesus. Jesus, wir rühmen dich und wir preisen dich, Herr. Und Herr, wir sind gerufen, in deiner Gegenwart zu sein. Wir sind gerufen, aus deiner Gegenwart zu leben. Herr, wir sind eingeladen, aus deiner Gegenwart zu leben. Herr, wir sind keine Institution, wir sind kein Event. Wir sind Teile von dir, wir gehören zu dir, wir sind deine Kinder. Wir als Gemeinde sind das Haus des lebendigen Gottes, sagst du. Die Gemeinde ist dein Haus. Eine Behausung im Geist für dich, wo die Dinge geschehen, die auf deinem Herzen sind. wo zerbrochene Herzen gesund werden, wo Menschen, die verloren sind, ewiges Leben bekommen. Und das ist das Erste, was Jesus heute tut. Er ruft dich. Vielleicht hast du dein Leben lang von Ferne betrachtet, was andere geglaubt und gelebt haben. Und heute hast du den Menschensohn selber gesehen und gespürt. Und seine Augen sind auf dich gerichtet und er ruft dich. Er ruft dich, folge mir nach. Komm, gib mir dein Leben. Jesus hat sein Leben für dich an einem Kreuz gegeben, damit deine Schuld getilgt ist, ein für alle Mal, damit du ewiges Leben hast und nicht verloren gehst. Und im Römerbrief lesen wir, dass wer das in seinem Herzen spürt und glaubt und mit seinem Mund das ausspricht und sagt, das möchte ich. Jesus, sei mein Retter. Sei der Herr meines Lebens. Ich will mit dir gehen. Zeige mir, wie Leben funktioniert. Dem schenkt Gott für immer ewiges Leben. Und lass uns die Augen einfach geschlossen halten. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann heb doch einfach mal so die Hand nach oben. Sag, Jesus, hier bin ich. Schenk mir neues Leben. Danke. Wenn noch jemand hier ist, streck einfach deine Hand aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Mache mich neu, wasche mich rein von all meiner Schuld. Vergib mir meine Schuld und führ mich in dein Land. Führ mich in das hinein, was du für mich hast. Ist egal, wie alt du bist. Du kannst niemals zu alt und niemals zu jung sein. Wenn du in deinem Herzen spürst, dass Jesus dich ruft, heb deine Hand Jesus entgegen und sag, hier bin ich, Herr. Danke. Und ich möchte, dass wir kurz gemeinsam beten. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du Mensch geworden bist und den ganzen Preis bezahlt hast. Ich brauche Vergebung. Wasche mich rein von all meiner Schuld. Mach alles neu. Reiße mich heraus aus aller Finsternis. Überall, wo ich gebunden bin, wo ich unfrei bin und nicht das Leben leben kann, was ich mir eigentlich tief wünsche. Jesus, ich brauche dich. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke für deine Hoffnung. Und danke für deine Treue. Danke, dass du mich niemals verlassen wirst. Ich gehöre zu dir und nicht mehr zur Finsternis. Ich glaube, dass du lebst und ich will mit dir leben. Alle Tage meines Lebens. Amen. Amen. Ja, lass uns Jesus einen Applaus geben an der Stelle. Lass uns ihm die Ehre geben dafür. Und euch andere möchte ich segnen, dass die Gegenwart Gottes euch einfach heimsucht diese Woche. Dass ihr für euch persönlich den Weg findet aus dem Vorhof, wo ihr immer bei Waschungen und Opfern seid, hin ins Heiligtum, ins Allerheiligste, wo Gott ist, wo seine Gegenwart auf euch wartet. Es ist ein Weg gebahnt für euch. Umsonst, ohne Werke. Ich segne euch, dass Bollwerke, die euch im Herzen verhindern, dass sie sich wirklich beugen unter den Namen von Jesus, dass ihr ein neues Gefühl empfinden habt, wie ihr Gott nahen könnt. Ich lege den Namen von Jesus auf euch, den Schutz des Allerhöchsten, die Gnade des Allerhöchsten. Ich segne euch, dass ihr euch heimsucht bei Tag, bei Nacht, in Träumen, durch andere Menschen, dass ihr ihn erlebt in seinem Wort, in Hauskirchen, in den Kursen, im Gottesdienst, da wo ihr für euch seid, beim Spaziergang. Aber ich segne euch, dass ihr Gottes Liebe fühlbar und spürbar wahrnehmt, dass ihr den Weg seht, den er euch weist. Ich sehe für Einzelne, dass Gott sagt, ich gebe dir die Gnade, den Pfad zu erkennen, wo es lang geht. Ihr wisst gerade nicht, was zu tun ist. Und Gott sagt, ich werde dir zeigen, was der Pfad für dich ist. Ich werde ihn sichtbar machen. Ich werde ihn deutlich machen. Du wirst es sehen. Hab keine Angst. Er sagt so, hab keine Angst. Geh vorwärts. Sei nicht gelähmt. Und es ist wie, dass er einfach sichtbar und spürbar und deutlich wird. Ich sehe nicht, dass du das weißt. Und ich bitte jetzt die Beter nach vorne zu kommen. Wenn ihr merkt, dass ihr eine Not habt, dass ihr eine Last habt, wenn ihr Gebet braucht, was Markus vorhin gesagt hat, ihr nicht wisst, dass Gott treu ist und euer Versorger ist, wenn ihr Heilung braucht, körperlich, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt und Freiheit braucht, wenn ihr eine Ermutigung braucht, wenn ihr Kräftigung braucht. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen und einfach Gebet hier zu empfangen. Ihr Beter, stellt euch gerne auf. Kommt nach vorne, geht zu jemand hin. Egal, wer das ist, so, es ist der Herr, der euch berührt. Es braucht nicht eine bestimmte Person. Es ist Jesus, der euch berührt. Und Jesus gibt euch, was ihr braucht. Und euch anderen möchte ich einfach, fühlt euch frei, hier zu bleiben, in Gottes Gegenwart sitzen zu bleiben. Der Raum ist im Heiligtum. Wir sind als Kino, es ist nicht mehr Kinosaal 7 Kolosseum. Wir haben ein Upgrade gemacht. Ihr seid in der Gegenwart des Allerhöchsten. Ihr dürft gern hier sitzen bleiben, in der Gegenwart Gottes. Dann bleibt bitte einfach, dann seid hier still, so im Sinn von, lasst uns nicht so anfangen, Smalltalk zu machen. Wenn ihr merkt, ihr wollt drüber reden und ihr seid durch, ihr könnt gerne nach unten gehen. Dort gibt's Kaffee, Tee, Kuchen, alle möglichen Dinge. Hier drin wollen wir vom Herrn sitzen bleiben, vom Herrn stehen bleiben. Bleibt gern sitzen, kommt gern nach vorne und Gott mit euch. Amen. Amen.